Wenn Leid unser Leben erschüttert, taucht schnell die Frage auf, was Gott eigentlich im Sinn hat und wie er sich mitten in unseren Erfahrungen zeigt. Die Geschichte Hiobs macht deutlich, wie schwer es ist, Gottes Herz und Weg nur aus äußeren Umständen zu lesen. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, dass Gott selbst in einem erstaunlichen Prozess zu uns gekommen ist und sich uns heute als allumfassender, lebensgebender Geist schenkt. Dieser Geist ist nicht eine vage Kraft, sondern die unmittelbare Gegenwart des dreieinen Gottes, der uns innerlich berührt, trägt und verwandelt. Gottes Weg vom rohen zum verarbeiteten Gott für uns. Wenn die Schrift von der Geschichte Gottes mit den Menschen spricht, dann zeichnet sie nicht zuerst eine Abfolge äußerer Ereignisse, sondern den Weg, auf dem der ewige Gott sich selbst für uns zugänglich macht. In 1. Mose begegnet uns Gott als der Schöpfer, der durch sein Wort Himmel und Erde hervorruft und den Menschen aus Staub formt. Diese Offenbarung ist groß, aber noch auf Distanz, der heilige Gott, der alles in der Hand hat, bleibt dem Menschen gegenüber der ganz andere. Erst in der Menschwerdung tritt ein Bruch und zugleich eine Vollendung ein. Der Sohn Gottes verlässt nicht seine Göttlichkeit, aber er tritt mit ihr in unsere Menschlichkeit ein, nimmt unsere Begrenzung, unsere Zerbrechlichkeit, unser Zeitgebundensein an. So kann Jesus sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. In seinem Gesicht, in seinen Gästen, in seiner Weise zu hören und zu sprechen wird sichtbar, wie der unsichtbare Gott ist. Die Menschwerdung war der Anfang von Gottes Handeln, Gott kam aus der Ewigkeit in die Zeit, um mit seiner Göttlichkeit in die Menschheit einzutreten. Dann bewegte Gott sich durch das menschliche Leben und durch seinen wunderbaren, allumfassenden Tod in die Auferstehung hinein. In der Auferstehung wurde Christus gezeugt, um der erstgeborene Sohn Gottes zu sein. Durch die Auferstehung wurde er auch der lebensgebende Geist, und er zeugte das auserwählte Volk Gottes neu, damit sie als Gottes viele Söhne, als seine vielen Glieder, die Gemeinde als seinen Leib, als den neuen Menschen und als das Organismus des durch einen Prozess gegangenen und vollendeten Dreieinen Gottes bilden. Die 33 Jahre des Lebens Jesu sind deshalb mehr als eine Vorlaufzeit vor dem Kreuz. In diesem verborgenen, unscheinbaren, aber vollkommenen menschlichen Leben lässt Gott sich in einem Menschen durchtragen, durch Familienbeziehungen, Arbeit, Müdigkeit, Freude an Freunden, Schmerz über Ablehnung. Gott geht durch das menschliche Leben hindurch, um unser Leben von innen zu kennen und zu heiligen. Am Kreuz kulminiert dieser Weg. Dort geschieht Vergebung, aber nicht nur Vergebung. In der Tiefe seines allumfassenden Todes trägt Christus das Gericht Gottes, nimmt die Last der Sünde, beendet vor Gott die alte Schöpfung, die an Sünde und Tod gebunden ist, und schließt sie ab. Was mit Adam als lebendiger Seele begonnen hatte, wird im letzten Adam zur Wende, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. In der Auferstehung antwortet Gott auf das Kreuz nicht lediglich mit einer Rehabilitierung des unschuldig Leidenden, sondern mit einer neuen Wirklichkeit. Der auferstandene Christus wird als der erstgeborene Sohn Gottes bestätigt, seine Sohnschaft tritt in einer neuen, kraftvollen Dimension hervor. So heißt es über ihn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der, der dem Fleisch nach aus dem Samen Davids kam, wird dem Geist der Heiligkeit nach in Macht als Sohn Gottes bestimmt. Diese Auferstehung ist nicht nur eine Wende für Christus, sie ist die Quelle einer neuen Menschheit. Im selben Akt, in dem Christus aus den Toten hervorgeht, beginnt Gott, Menschen neu zu zeugen, sie als Söhne anzunehmen, sie in das Bild dieses Erstgeborenen hineinzugestalten. Mit Himmelfahrt und Ausgießung des Geistes erreicht dieser Weg Gottes eine neue Stufe. Der erhöhte Christus bleibt der Herr zur Rechten des Vaters, aber er entfernt sich nicht von uns, sondern kommt uns näher, als es ein irdischer Umgang jemals hätte sein können. Er haucht die Jünger an und spricht, empfangt den Heiligen Geist. In diesem Hauch liegt die ganze Geschichte Gottes mit uns, Schöpfung und Fleischwerdung, Kreuz und Auferstehung, Erhöhung und Gegenwart. Gott zeigt sich nicht mehr nur von außen und spricht nicht mehr nur von oben, er tritt in das Innerste des Menschen ein. Der dreieine Gott, der durch diesen Prozess gegangen ist, wohnt nun im Geist des Menschen, um nicht nur zu trösten, sondern zu erneuern, nicht nur zu lehren, sondern zu verwandeln. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Wer den Weg Gottes vom Schöpfer zum menschgewordenen, gekreuzigten, auferstandenen und im Geist gegenwärtigen Herrn betrachtet, findet Trost in der Erkenntnis, kein Dunkel, durch das es zu gehen gilt, ist Gott fremd geblieben. Er begegnet nicht als unbeteiligter Beobachter, sondern als einer, der den ganzen Prozess auf sich genommen hat, um in unser Inneres zu gelangen. Das schenkt Freiheit, vor ihm ehrlich zu sein, mit der eigenen Geschichte nicht hinter frommen Fassaden zu fliehen, sondern sie von dem herzusehen, der sie kennt und mit seiner Auferstehungskraft durchdringen will. Aus dieser Sicht erwächst Mut, das eigene Leben nicht mehr aus der Distanz zu Gott zu deuten, sondern aus der Nähe desjenigen, der als verarbeiteter Dreieiner Gott in unserem Geist Wohnung genommen hat. Der allumfassende Geist, Vollendung des Dreieinen Gottes in uns. Wenn das Neue Testament von Vater, Sohn und Geist spricht, öffnet es keinen abstrakten Leerraum, sondern beschreibt eine Bewegung Gottes, die bei uns ankommen will. Der Sohn ist die sichtbare Erscheinung des Vaters, wer seine Sanftmut, seine Klarheit, seine heilige Liebe wahrnimmt, erkennt darin das Herz des Vaters. Zugleich ist der Geist nicht ein später angefügtes Drittes, sondern die Weise, in der der Sohn heute wirklich gegenwärtig ist. Was Jesus in Galiläa und Jerusalem sichtbar lebte, was er am Kreuz erlitt und in der Auferstehung gewann, wird im Geist zur aktuellen Wirklichkeit in uns. Darum kann Paulus sagen, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Doch wenn jemand den Geist Christi nicht hat, ist er nicht sein. Der Geist Gottes und der Geist Christi werden in einem Atemzug genannt, weil im Geist der ganze Dreieine Gott zu uns kommt. Das Neue Testament macht uns deutlich, dass Christus, der Sohn, die Verkörperung des Dreieinen Gottes ist und dass der Geist die Verwirklichung des Sohnes und die Wirklichkeit Christi ist. Weil der Geist die Wirklichkeit Christi ist, können wir Christus nicht getrennt vom Geist haben, der die Vollendung des verarbeiteten und vollendeten Dreieinen Gottes ist. Dieser Geist ist die Vollendung des Weges, den Gott in Christus gegangen ist. Alles, was Christus durchlebt hat, Menschwerdung, gehorsames menschliches Leben, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, ist nicht wie in einem Museum hinter Glas aufbewahrt, sondern in der Person des Geistes in unsere Gegenwart hineingenommen. Deshalb spricht Paulus vom Gesetz des Geistes des Lebens, das freimacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier begegnet kein neutraler Einfluss, sondern eine innere, lebendige Kraft, die aus der Geschichte Jesu gespeist ist. Der Geist, der in uns wohnt, trägt das Gedächtnis des Kreuzes, die Kraft der Auferstehung und die Würde der Erhöhung in sich. So wird Gott in uns nicht als rohe, ungestaltete Macht erfahrbar, sondern als der verarbeitete und vollendete Dreieine, der weiß, wie es ist, Mensch zu sein, und gerade so in uns wirkt. Weil der Geist die Verwirklichung des Sohnes ist, gibt es für uns keinen lebendigen Christus ohne den Geist. Christus bleibt nicht auf die Seiten der Evangelien beschränkt, er begegnet uns, indem der Geist unser Inneres berührt, Erinnerungen lenkt, Trost hineingibt, Sünde ans Licht bringt und Hoffnung entzündet. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. In dieser inneren Zeugnishaftigkeit zeigt sich, wie tief Gott sich mit uns verbindet. Er stellt sich nicht neben uns und beurteilt aus sicherer Entfernung, sondern verschränkt sein eigenes Leben mit unserem Geist, bis aus Distanz Zugehörigkeit wird. Das ist die Art, wie der allumfassende, lebensgebende Geist in uns wohnt, als Siegel, das uns als Gottes Eigentum kennzeichnet, und als Angel, das die kommende Herrlichkeit garantiert. Wer sich von dieser Wirklichkeit erfassen lässt, beginnt, die eigene Existenz anders zu lesen. Die inneren Bewegungen, Gedanken, Stimmungen, Sehnsüchte sind dann nicht mehr nur ein chaotisches Eigenleben, das mühsam diszipliniert werden müsste. Inmitten all dessen wohnt der Geist des Lebens, der leise, aber beständig seine Richtung gibt. Denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Der Weg des Glaubens wird dadurch nicht oberflächlich erleichtert, aber er bekommt einen tragenden Grund, unter wechselnden Empfindungen ruht eine unverlierbare Wirklichkeit, der verarbeitete Dreieine Gott, der sich als allumfassender Geist in unser Inneres gelegt hat. Daraus wächst eine stille Zuversicht, dass die Arbeit Gottes an uns nicht am Rand unseres Lebens geschieht, sondern mitten in unserem Sein, und dass derselbe Geist, der begonnen hat, uns zu erneuern, auch die Vollendung nicht verfehlen wird. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Doch wenn jemand den Geist Christi nicht hat, ist er nicht sein. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Die Erkenntnis, dass der allumfassende Geist die Vollendung des dreieinen Gottes in uns ist, lädt ein, das eigene Leben weniger über äußere Maßstäbe und mehr von dieser inneren Gegenwart her zu deuten. In Momenten von Schwäche, Schuld oder Orientierungslosigkeit bedeutet das, nicht zuerst auf den eigenen Zustand zu starren, sondern auf den zu achten, der inmitten dieses Zustands als Geist des Lebens wohnt. Daraus erwächst ein stiller Mut, die langen Wege der Veränderung auszuhalten, weil der, der in uns wirkt, nicht ein wechselhafter Einfluss, sondern der treue, verarbeitete Gott selbst ist. Seine Gegenwart im Geist ist Zuspruch, dass kein innerer Kampf vergeblich ist, in den er mit seiner Auferstehungskraft eingetreten ist. Leben aus der überreichen Versorgung des Geistes im Alltag. Leid und Sinnfragen schneiden oft mitten in die gläubige Existenz. Hiob steht exemplarisch dafür, ein Mensch, der Gott kennt, Gottesfurcht ernst nimmt und doch in eine Tiefe hineingestoßen wird, in der Worte nicht mehr tragen. Er ringt mit der Gerechtigkeit Gottes, mit seinem eigenen Herzen, mit den Antworten seiner Freunde. Am Ende bekennt er, ich hatte von dir gehört durch das Hören des Ohres, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Er erfährt eine tiefere Begegnung mit Gott, aber die Weise, wie Gott ihm nahe kommt, bleibt noch grundlegend anders als das, was uns im allumfassenden Geist geschenkt ist. Hiob kennt Gott als den, der von außen spricht, der besucht und zurechtbringt, er kennt ihn noch nicht als den verarbeiteten Gott, der als Geist in den Gläubigen wohnt. Im Philipperbrief ist von der überreichen Versorgung mit dem Geist Jesu Christi die Rede. Durch sie können wir Christus lieben, Christus groß machen, Christus nachjagen und Christus gewinnen. Aufgrund dieser überreichen Versorgung können wir alles als Verlust und als Unrat ansehen. Das Neue Testament zeichnet im Leben des Paulus ein anderes Bild. Paulus ist nicht weniger von Leid umstellt als Hiob, Gefängnis, Missverständnis, körperliche Schwachheit, innere Kämpfe. Und doch klingt in seinen Briefen kein tonloser Fatalismus, sondern eine innere Freiheit, die auf etwas gründet, das Hiob noch nicht kannte. Er spricht von der überströmenden Versorgung mit dem Geist Jesu Christi, durch die selbst Gefangenschaft zur Gelegenheit wird, Christus groß zu machen. In dieser Formulierung verdichtet sich, was der allumfassende Geist im Alltag bedeutet, nicht nur Begleitung, sondern Versorgung, nicht nur ein gelegentlicher Eingriff, sondern ein stetiger Strom von Leben, Trost, Weisheit und Kraft. Diese Versorgung ist nicht abstrakt. Sie hat eine Richtung und eine Frucht. Wenn wir durch den Geist leben, lasst uns auch durch den Geist wandeln. Leben durch den Geist heißt, unsere Existenz ist getragen von einem anderen Ursprung als unserer eigenen Leistungsfähigkeit. Wandeln durch den Geist meint, Entscheidungen, Reaktionen, der Umgang mit Schuld und mit dem Leid anderer werden von dieser inneren Quelle her geprägt. Paulus fasst zusammen, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Es entsteht ein neues inneres Klima, in dem Gottes Wille nicht als äußerer Druck, sondern als inneres Einverständnis wächst. So beginnt der allumfassende Geist, unsere Alltage zu durchziehen, in der Geduld, die bleibt, wenn Worte verletzt haben, in der Hoffnung, die sich nicht durch lange Durststrecken austreiben lässt, in der Demut, die lieber verliert, als die Gemeinschaft zu zerstören. In diesem Licht bekommt auch das Leid einen anderen Horizont. Es wird nicht verharmlost, nicht vorschnell gedeutet, aber es steht nicht mehr allein im Raum. Über ihm spannt sich die Zusage, nichts wird uns von der Liebe Gottes trennen können, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Liebe ist keine entfernte Stimmung Gottes, sondern kommt als Gegenwart des Geistes in unser Inneres. Sie kennt unsere Ängste, ohne sie zu verurteilen, und hält uns fest, wenn wir uns selbst anklagen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Gnade im Geist, das ist Gottes Art zu sagen, ich bin in deiner inneren Welt, dort, wo deine Fragen am lautesten sind, und ich gehe nicht weg. Denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird durch euer Flehen und die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Wenn wir durch den Geist leben, lasst uns auch durch den Geist wandeln. Im Licht des allumfassenden Geistes wird der Alltag, auch dort, wo er schwer ist, zum Raum der Begegnung mit dem verarbeiteten Gott. Leid verliert nicht seine Schwere, aber es steht im Schatten einer Liebe, die im Geist gegenwärtig ist und nicht weicht. Aus dieser Gewissheit heraus wächst eine stille Standhaftigkeit, nicht die Verweigerung von Klage, sondern das Vertrauen, dass unter der Klage eine Hand bleibt, die trägt. Der Blick auf die überreiche Versorgung des Geistes Jesu Christi bewahrt davor, das eigene Leben nur aus Engpässen und Brüchen zu lesen. Er öffnet den Blick für die leisen Spuren seiner Gegenwart, für jeden neu geschenkten Frieden nach einem inneren Sturm, für jede kleine Freude, die mitten im Dunkel aufscheint, und für die bleibende Hoffnung, dass Gottes Weg mit uns, wie verborgen auch immer, auf Herrlichkeit hin unterwegs ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der dreieine Gott bist, der den ganzen Weg durch Inkarnation, Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt gegangen ist, um dich uns als allumfassender, lebensgebender Geist zu schenken. Du siehst unsere Fragen, unser Leid und unsere Unsicherheit, und doch bleibst du uns nicht fern, sondern wohnst in uns, um uns zu trösten, zu tragen und zu verwandeln. Lass die überreiche Versorgung deines Geistes unsere Gedanken, Gefühle und Entscheidungen durchdringen, damit deine Gegenwart schwerer wiegt als jede Last, die wir tragen. Stärke in uns die Gewissheit, dass nichts uns von der Liebe des Vaters trennen kann und dass du dein gutes Werk in uns vollenden wirst. Fülle unser Herz mit einer stillen Freude, die aus dir kommt, und mit Hoffnung, die stärker ist als das, was wir sehen. Amen.